Welches ist jedenfalls im Film Titanic das letzte Stück gsi, wo die Musikkapelle gespielt hat, wo schon klar war, dass sie sinken wird? Nee, mein Gott, zu dir. Voilà. Eine sehr eindrückliche Szene, die sich noch erinnern mögen, schon eine Zeit her, oder Film. Und dann gibt es ein anderes, bekanntes Lied, das etwa noch an Beerdigungen oder an anderen kirchlichen Anlässen gesungen wird, wo man je nach Generation auch noch auswendig kann. Und in Guckerbach singen wir es etwa die. Jemand hat mir mal da oben gesagt, und warum ist das nicht im Kirchengesangbuch? Dann hat gesagt, vielleicht war es dann ein bisschen sentimental gewesen. Hat jemand eine Idee? Amen. Danke vielmals, Matthias. Wie kommt es zu diesem Lied «So nimm denn meine Hände»? Übrigens, wir singen es denn heute noch. Wir haben das schon lange nicht mehr gesungen in einem Gottesdienst. Julie von Hausmann, die es textet hat, sie befindet sich in einer tiefen Lebenskrise. Sie hat sich auf ein Leben als Missionarin vorbereitet, eingestellt. Ihr verlobter Theologe lebt schon im Ausland und kurz vor der geplanten Abreise erfahrt sie, dass er unerwartet verstorben ist. Muss man sich mal vorstellen. Also, die Wohnung könnt, die ordentlich abgemeldet, Koffer packt mit dem wenigen, was du mitnehmen kannst, bist parat zur Abreise, freust dich drauf, am neuen Ort können zu heiraten, in einen vollzeitlichen Dienst für Gott einzusteigen, zusammen mit deinem Lieblingsmensch, wo du Pläne geschmiedet hast, wo du geträumt hast und kurz bevor du reisen willst, erfährst du, dass er ist verstorben, er lebt nicht mehr. Der Zerbruch von deiner Lebensperspektive, hast du schon mal so einen Punkt gehabt, wo du denkst, jetzt kommt es dir. Bevor das geschieht, ist häufig eine Auffahrt, oder? Und zwar eine Auffahrt wirklich auf der Autobahn, vierspurig. Man hat Zeit, Route 66, wer auch immer in Amerika war. Einfach, und jetzt geht es und man hat das Gefühl, jetzt kann ich den Gas geben. Und dann geschieht es nicht. Vielleicht haben wir beides schon erlebt. Halleluja, wo wir Gas geben können. Aber wenn wir so etwas schon mal erlebt haben, wo es nicht so geht, wie wir es gedacht haben, dann ist das mega herausfordernd. Ein unglaublicher Schmerz. Und wahrscheinlich auch Fragen über Fragen an Gott, was ihnen doch beide ihr ganzes Leben hergegeben haben. Und vielleicht gerade, weil Julie ihrem Song nicht zu konkret von ihrem Schicksal redet, sondern sie sich trotz dieser Trauer für das Vertrauen in den Gott, was sie im Moment nicht versteht, entscheidet und eine weitere bedingungslose Hingabe entscheidet, bleibt das Lied so bekannt bis heute. Und es berührt immer noch, ich habe es ein bisschen gegoogelt. Die einen kennen noch Schlagersänger Heino, immerhin 50 Millionen verkaufte Alben. Er hat es gesungen. Der klassische Tenor Rudolf Schock mit den Berliner Philharmoniker. Dann der Kirchenchor Kiefersfelden, ich weiß nicht einmal, wo das ist, aber hat 2,8 Millionen Klicks für das Lied. Und auf Spotify gibt es zig Versionen, Instrumental mit und ohne Schlagzeug. So nimm dir meine Hände. Wer ist die Julie, die ein Lied geschrieben hat, wie auch heute Lieder geschrieben werden, die man dann wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch singt? Nebst anderen, die heute auch cool tönen, aber man singt sie wahrscheinlich nicht mehr in 100 Jahren. Sie hat in Riga gelebt, dann im Russischen Reich. Und sie hat ihr Leben schon früh Gott anvertraut. Jesus war ihr Erlöser, ihr guter Hirte, ihm vertraut sie. Hat es schon gesagt. Und sie bleibt schließlich nach diesem Erlebnis, nach diesem Klassenerlebnis, unverheiratet. Und sie engagiert sich trotz dem erlebten Leid weiterhin sozial und diakonisch. Sie dient in der Armen- und Krankenpflege. Und gelebt hat sie von 1826 bis 1901. Also in dieser Zeit ein relativ langes Leben. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und ich weiss nicht, ob du heute hast können Gas geben, sei das auf der Piste oder neben der Piste oder am Mittagstisch oder bei deiner Lieblingsserie oder beim Bibellesen oder wo auch immer. Oder ob du das Gefühl hast, heute, du bist schon so mit angezogener Handbremse unterwegs und der Staub auf der Straße und es ist gleich nicht ganz so schön, wie wir es doch hätten wollen. Vielleicht sind wir einfach dankbar, dass wir hier dürfen leben und nicht an einem anderen Ort, wo es wieder ganz, ganz schlimm ist. Schön bist du da. Und schön ist Gott da. Und wir danken dir, du wenige Gott, dass du die Welt, so gross sie uns vorkommt und so wenig mit Überblick haben, nicht nur im Blick hast, sondern letztlich auch im Griff hast. und du liebst die Welt. Du hast xx Ja's gehabt zu dieser Welt. Du hast auch heute ein Ja zu dieser Welt und zu uns Menschen. Ja. Und manchmal lässt mich das staunen und ich frage mich, warum eigentlich? Wir werden dich heute einladen, nicht nur in diesen Raum, sondern wirklich tief in unsere Herzen. Und ich möchte dich bitten, ja, deck doch nicht nur den Tisch, sondern schenk, dass wir das Richtige nehmen von dem, was du uns parat machst. Vielleicht haben wir Ermahnung nötig, vielleicht haben wir Ermutigung nötig. Danke, dass du darum weißt. Und wir sind heute da, weil wir nicht gleich in die nächste Woche wollen, wieso, wie wir sie kommen. Amen.
Amen. Amen.
Ich stelle mir neben dem Schmerz, den Julie durchlebt hat, auch vor, dass sie verwirrt war. Hat sie falsch gehört? Hat sie etwas übersehen? Hat sie Gott doch nicht füreinander bestimmt gehabt? Kennt ihr das? Wenn er irgendetwas nicht so geht, wie man gemeint hat, es sollte gehen, dann stellt man sich so Fragen und bewegt es, hoffentlich. Und vielleicht fragt sich Julie sogar auch, bin ich irgendwo nicht gehorsam gewesen? Ja, sollte sich dann nicht automatisch einen inneren Frieden einstellen, wenn und wo wir gehorsam sind? Gehorsam handeln? Offenbar ist das nicht immer der Fall. Ich frage jetzt nicht mit Hand auf Hand. Ich könnte mir vorstellen, das wäre wahrscheinlich bei der Mehrheit so ähnlich schon gegangen. Szenenwechsel. Stellen wir uns die Jünger vor. Wir wären dort an diesem Tag dabei gewesen, wo 5'000 Mann heisst, ich nehme an, es war so die Gesamtzahl Einwohnerschaft von Davos, von Lorette bis Schmitten. Noch Frauen dazu, Kinder dazu, vielleicht um die 15'000 Leute. Und sie haben extrem einen guten Tag, aber sie sind sowas von ausgelaugt. Weil die Wellenbäder von Gefühl, sie kommen, die Leute, sie wollen an Jesus hören und er predigt und hört gar nicht mehr auf. Und man weiss doch schon lange, die haben einen langen Heimweg und sie haben nichts dabei. Und hat das Wunder mit dieser Verpflegung, mit dem Essen. Alle haben genug. Und ich stelle mir vor, sie sind voll mit diesen Eindrücken, aber todmüde. Aber gehen an See und in das Boot steigen, das dort wartet. Das 12. steigen sie, heisst es. Ohne Jesus. Der hat sich noch auf den Berg zurückgezogen, um zu beten. Um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Setting Johannes 6, Verse 16 bis 18. In der Hoffnung für alle heisst es so. Am Abend gingen seine Jünger hinunter an den See. Sie stiegen in ein Boot, um nach Kapernaum überzusetzen. Die Nacht brach herein und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Ein heftiger Sturm kam auf und schlug hohe Wellen. Haben die 12 die gleiche Erwartung gehabt, wie sie Julie und ihre Verlobte hatten? Die gleiche Erwartung, wie wir doch immer wieder auch haben, wenn wir gehorsam sind? Nämlich, dass es doch gut kommt. Warum soll es nicht gut kommen, wenn wir Gott gehorsam sind? Und die Jünger tun genau das, was Jesus gesagt hat. Sie stellen keine Fragen, haben keine Einwände. Ein paar von ihnen sind Fischer und sie kennen die Tücken des Galiläischen Meers, wie der See Genezareth auch heisst. Der kann sich innerhalb von Minuten durch die Fallwinde vom Golan in ein Gewässer verwandeln, das stürmt, das man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man so die Ferienfotos anschaut. Sie wissen, dass es so kommen kann. Es ist Abend, es wird gerade dunkel und Jesus bleibt zurück zum Betten. Und was ernten jetzt die Jünger hier für ihren Gehorsam? Noch einmal die Verse 17b und 18. Die Nacht brach herein und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Ein heftiger Sturm kam auf und schlug hohe Wellen. Ich hasse das aus eigener Erfahrung, wenn es heisst, und wenn das die Erfahrung und das Leben ist und das Gefühl, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Kennen wir das? Eben dann, wenn wir dann die Auffahrt nicht so verwünschen, wie wir es gemeint haben. Die Jünger sind gefangen in einem Sturm vom noch nicht. Und dabei haben sie, sagen es nochmal, da, was Jesus verlangt hat. Sie haben nichts anderes da denn. Und was haben sie jetzt davon, könnte man sagen? Orientierungslos in der Nacht auf einem sturmpeitschten See und Jesus am Ufer gefühlsmässig weit weg unerreichbar für sie auf jeden Fall. Und es ist eine Sache, für etwas zu leiden, wenn die sagen, wenn wir das Falsche gemacht haben. Ich kann mich noch besinnen, Also wir hatten wirklich ganz ein gutes Zuhause gehabt. Und wenn die Mutti mal etwas hat gesagt hat, dann hat es immer einen Grund gehabt, ich weiß es noch genau. Hin und wieder hat es sogar mal einen Haarrupf gegeben, das hat man dann noch dürfen. Einmal, weil wir Steine auf ein Auto geschossen, aus einer Hecke für. Es war so spannend, die Autos vorbeizufahren. Mein Bruder und ich waren also noch klein, würde ich sagen. Und er plötzlich hat ein Auto gehalten und haben gewusst, jetzt kommt es nicht gut. Und dann sind wir sofort ins Haus, ins Zimmer, unter die Decke und haben schon gewusst, jetzt können wir das schritten. Das war dann so, gewesen, oder je nach Erziehung, die wir hatten. Dann sind die Schritte gekommen, es gibt Buben, wo seid ihr? Genau. Also, wenn man nachher muss leiden für etwas, wo man weiss, dass es nicht okay war, dann ist das noch das eine. Aber wenn man muss leiden für etwas, wo man nicht weiss, was man falsch hat, das ist eine andere Kategorie, oder? Wenn man rückblicken muss sagen, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Und vielleicht bist du jetzt gerade mit in so einem Sturm. Mit drin, wo du genau das fragst und sagst, jetzt habe ich ja den Gott geglaubt, habe eigentlich alles gemacht, was ich dir gesagt habe, ist richtig und irgendwie, es passt nicht, es fühlt sich nicht gut an. Du bist gehorsam gewesen, hast beim besten Willen nicht eine falsche Ausfahrt, keine Abkürzung genommen, das wäre auch noch eine Variante. Und trotzdem stürmt es und tobt es um dich herum oder in dir drinnen. Und du merkst, dass du selber aus eigener Kraft die Not nicht kannst wenden, weil das außerhalb von deinen Möglichkeiten ist. Es gibt ja Sachen, das können wir dann, wenn wir richtig entscheiden, wieder gerade biegen oder kommen zurück in die Spur selber, das gibt es auch. Aber es gibt die Situationen, wo es sich wie entgleitet und man denkt, Scheibe. Die Lösung für jedes Problem liegt außerhalb von ihren Möglichkeiten. Und so stürmen die Winde, das Boot wird hin und her geworfen und wir fragen mit den Jüngern, warum der Sturm? Das ist doch ungerecht. Und nicht nur ungerecht, sondern es ist sogar bedrohlich. Ja, wir können sagen, fast ein bisschen existenziell, wie sie es erleben. Und wo ist Jesus jetzt, wo sie ihn doch nötig hätten? Der Sturm an und für sich ist schon herausfordernd genug, aber dennoch ohne Jesus müssen dagegen zu kämpfen. Das finde ich auch noch etwas. Wenn man so das Gefühl hat, Jesus ist mit im Boot, es gibt die andere Geschichte auch, wo er schläft, dann ist er gleich da, oder? Dann kann man ihn wecken und dann... Ja, dann wacht er auf und dann beruhigt der Sturm. Aber wenn er nicht da ist, nicht einmal im Boot ist. Die Jünger sind etwa 9 Stunden auf der tobenden See, wenn wir parallel stellen mit den Informationen bei Matthäus 14 anschauen. Das wäre Matthäus 14, 25. Gleiche Setting, gleiches Ereignis und noch ein bisschen andere Sachen, die dort beschrieben werden. Etwa 9 Stunden auf dem See. Wer ist schon mal über 5 Stunden auf dem Davoser See in einem Sturm gewesen? Gut, ob schon einer von der windsichersten ist. Aber wenn es so kalt ist und richtig tut, 9 Stunden, man rudert und genau, ist nicht angenehm. Johannes schreibt, dass sie etwa 5 Kilometer gerudert sind. Johannes 6, 19. Das ist nicht nur eine lange Strecke, sondern es ist eine lange Strecke in einer langen stürmischen Nacht. Eine Nacht mit ungewissem Ausgang. Und wir sitzen jetzt da in unseren Stühlen und wir wissen schon, es kommt doch gut. Darum gehen wir doch in den Gottesdienst, weil es kommt gleich wieder gut bei diesem Gott. Aber in dem Moment, wo es noch nicht gut kommt und wo wir nicht den Stuhl haben, wo es nicht warm ist und wo der Snack in weiter Ferne ist, dort kommt es doch darauf an. Eine Nacht, wie sie vielleicht noch nie erlebt haben vorher. Und wie häufig haben sie auch geschrauen, haben sie geschaut, haben sie irgendetwas versucht. Wo bleibt Jesus? Wo bleibt Jesus? Wo bleibt er so lange? Der Markus berichtet auch davon, im Kapitel 6, Vers 48, und dort steht etwas Erstaunliches. Jesus sah, dass sie sich abplagten. Und jetzt kommt es ganz darauf an, was wir für ein Bild von Gott haben, was wir mit diesem Satz machen. Oder? Ich würde so sagen, durch den Sturm durch hat er sie liebevoll im Blick. Und aus seiner Perspektive ist es nicht das Ende. Aber es ist nicht so, wie es sich für sie im Moment anfühlt. Er wartet auf die richtige Zeit. Er wartet, bis er weiß, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu kommen. Und dann erscheint er. Aber was der Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt macht, heisst es nicht. Wissen wir alle nicht. Warum ist die 9. Stunde besser als die 4. oder die 5.? Warum mussten sie überhaupt warten? Warum ist Jesus nicht mit ins Boot gegangen? Warum ist Jesus nicht mit in diesem Sturm in meinem Leben mit dabei? Wo ist er denn? Warum wartet Gott überhaupt? Warum wartet er je nach Situation, bis alles Geld aufgebraucht ist? Warum wartet er oder lässt es zu, dass eine Beziehung in Bruch geht? Dass es nicht klappt mit einer Ausbildung oder mit einem Traumjob? Dass eine Krankheit so lange dauert, dass es nicht endlich besser kommt? Und warum beschließt Gott manchmal sogar, bis auf die andere Seite vom Grab zu warten, bis eine vollkommene Heilung an allen Orten geschieht? Bis Julie ihre Verlobte kann in die Arme schliessen? Ich weiß es nicht. Und der Hiob hat es auch nicht gewusst. Und alle die, die im Sturm sind, wir wissen es nicht in diesem Moment. Aber ich glaube, das Timing von Gott ist immer das Beste. Und es ist einfacher zu sagen, eben wenn wir so gemütlich da wieder zusammensitzen und uns schon auf den nächsten Brunch freuen. Ich will Gott vertrauen und zutrauen, dass er weiss, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ich will mich dazu entscheiden, auch wenn sich der Moment überhaupt nicht nice anfühlt, würde man wahrscheinlich im Jugendhauskreis sagen. Ja, in Lukas 18,7 ist ein ermutigender Vers. Dort heißt es: Sollte aber Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Eine rhetorische Frage im Sinn von, der Lukas hat es schon erlebt, ja, es fühlt sich manchmal lang an, aber es geht nicht darum, dass Gott uns lässt zappeln und noch Freude hat dran. Eben, sie plagten sich ab und Jesus denkt, sollen wir zuerst checken, dass sie es wirklich nicht ohne mich haben. Darum habe ich gesagt, es kommt auf unser Bild drauf an, das wir von Gott haben. Obwohl wir noch nichts hören, redet er. Obwohl wir noch nichts sehen, handelt er. Ich glaube, bei Gott gibt es keine Zufälle. Jeder Vorfall, jede Begebenheit dient seiner Absicht, uns näher zu ziehen zu ihm an sein Herz. Und die noch ein bisschen Leistung brauchen, unseren Vertrauensmuskel stärken. Ein Beispiel: Der direkte Weg von Ägypten ins Land Kanaan, ins spätere Israel, hat per Fußmarsch etwa 11 Tage gedauert. Und wie lange waren sie unterwegs? 40 Jahre. Warum führt Gott 40 Jahre, wenn es einen Weg gibt, der 7 Tage? Das ist doch nicht wirtschaftlich, das ist doch nicht. Gibt es eine Absicht, warum das Gott manchmal so handelt? Wir hören aus Versen aus dem 5. Buch Mose ab Kapitel 8, seit Versen 2 bis 5. Und wenn ihr wollt, ich habe gar nichts da Visuelles, dann dürft ihr die Augen zutun, um euch das so vor Augen zu malen. Oder mitlesen, wenn ihr das Handy oder die Bibel habt. 5. Mose 8, 2 bis 5. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bisher hergeführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legt euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Und es ist so schwierig, wenn wir einen Vater erlebt haben, der es nicht so toll gemacht hat, wie wir es hätten wollen, dass er es hat. Aber glauben wir daran, dass Gott der perfekte Vater ist, der vollkommene Vater. Also was hat Gott im Blick? Was wirkt Gott während dieser Wüstenzeit? Ein Punkt wäre, Gott gibt nicht die Möglichkeiten, ihren Stolz hinter sich zu lassen. Ihren Hochmut, ihres «Ich kann es im Fall selber» abzulegen. Er prüft ihr Herz, haben wir gelesen, und er zeigt eindrücklich, dass er für sie sorgt. Ich meine, in dieser Wüste haben sie wahrscheinlich nicht täglich die Vitaminzufuhr gehabt, wie man sie haben und die Eiweißzufuhr, dass eben auch die Füße doch schwellen könnten und es noch andere Sachen gäbe. Oder anders gefragt, die einen sind noch, hoffentlich haben die Augen nur zu, weil ihr es noch vor Augen malt, nicht eingeschlafen seid. Entschuldigung, wir dürfen schon wieder die Augen aufmachen. Euer Kleidungsstück, euer ältestes Kleidungsstück daheim. H&M und so weiter und was es da alles gibt, lässt es grüssen. Wenn man die Statistik anschaut, wie häufig dass wir es wechseln, nichts dagegen schön angelegt sind, um mal etwas Neues zu haben. Und Secondhand, Halleluja und so weiter. Aber 40 Jahre und eure Kleider sind nicht verschlissen. 40 Jahre hat Gott geschaut auf das. Er sorgt für sie. Gott ist wichtiger offenbar, dass die Israeliten vorbereitet, gereift, gewachsen, in dem Land, wo er für sie parat hat, ankommen, als dass sie es möglichst schnell erreichen. Hat das etwas mit unserer Kultur? Sagt uns das etwas? Fordert uns das raus? Hilft uns das, mehr zu Geduld haben mit uns selber? Oder dass wir es zulassen und es klingt furchtbar, wenn ich sage, mit Gott mehr Geduld haben. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass man nicht so ungeduldig ist, wie so jetzt endlich nächstens 40 Jahre. Sie haben Gott auf jeden Fall besser kennengelernt und ihre Beziehung zu dem Gott ist vertäuft worden. Ich bin überzeugt, dass die in das neue Land kamen, eine andere Beziehung hatten. Was Josua erlebt hat in den 40 Jahren, hat letztlich dazu gedient, dass er die Führung übernehmen konnte für die nächste Etappe. Und dort, wo du denkst, du bist in der Wüste oder in einem Sturm, vielleicht dient es dazu, dass du Verantwortung kannst übernehmen, dass du und Gott anders unterwegs seid, ab nachher. Oder, dass du jemandem kannst beistehen, der nachher in einem Sturm ist oder in der Wüste und am Verzweifeln ist, weil du schon weißt, dass der Gott trägt und dass er es gut meint. Da besuchen zwei Maestros ein Konzert. Sie wollen eine vielversprechende, talentierte Sopranistin hören. Der eine verweist anerkennend auf die Reinheit ihrer noch jungen Stimme. Der andere, aber wie wird sie erst singen, wenn ihr Herz gebrochen ist? Das ist ein bisschen grenzwertig, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist doch das überall dort, wo wir durch Zerbruch sind und nicht in der Verbitterung sind, bleiben stehen. Dort, wo wir durch schwierige Zeiten sind und nicht alles, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, dass wir dort anders unterwegs sind. Was tut Gott, während wir Schmerz oder Leid erleiden? Was tut er, während wir im Sturm sind? Er trägt uns, heisst es, nahe an seinem Herz. Jesus ist nicht mit ins Boot gestiegen, nicht weil er jetzt noch sich aus diesen 12 Körben weiter bedient hat und für sich noch ein Gückeli grilliert hat, das die anderen nicht hatten, was auch immer. Nein, er ist dort auf den Berg gegangen, weil er betet hat, weil er Gemeinschaft hatte mit seinem Vater und für seine Jünger ist eingestanden. Und er hört auch nicht auf zu beten, wo die Jünger in Bedrängnis kommen. Wenn er sie gehört rufen, verharrt er im Gebet. Und zwar nicht, weil ihm ihr Ergehen egal ist, weil ihm die missliche Situation egal ist, sondern weil er weiss, was und das Gebet letztlich etwas verändert und bewirkt. Und da haben wir vielleicht schon beides erlebt, oder? Dass wir jetzt noch sagen können, dort haben wir gebetet und dann ist das geschehen. Und zwar, dass es so kausal zusammenhängt und so in einer Zeit, wo sogar wir können überblicken konnten. Halleluja. Also Gott hat uns gehört, unser Anliegen und hat darauf reagiert. Das ist eine Möglichkeit. Und wie viel Gebet wissen wir vielleicht gar nicht, dass jemand für uns gebetet hat und wir jetzt hier sitzen, weil das geschehen ist. Und die Person, die das gemacht hat, weiss es vielleicht auch nicht. Könnt ihr erst im Himmel austauschen. Das wird ein Freudenfest geben, sage ich es. Und gerade im Guckerbach, wenn manchmal Leute sagen, die nicht mehr so mobil sind, was kann ich denn noch machen? Ich will gehen, aber er will mich noch nicht. Haben ja schon Leute gesagt, dann tun wir sie gerne wieder ermutigen und sagen, betet für eure Familie, für eure Freunde. Betet. Das ist das, was wir viel zu wenig machen. Hebräer 7, 24 und 25. Wegen dem Jesus, der betet. Jesus aber lebt in alle Ewigkeit, also nach Auffahrt, nach Pfingsten, und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Also Jesus ist nicht nur gegangen, um Wohnungen zu bereiten, wie es am einen Ort heisst, sondern er tritt jetzt für uns ein. Ist das nicht unglaublich? Er sieht den Sturm und er sieht deine Wüstenzeit und er tritt dafür ein. In einem anderen alten Lied heisst es König, Priester und Prophet. Als Prophet war er da auf dieser Welt. Als Priester ist er jetzt im Himmel und tritt für uns ein und als König wird er wiederkommen. Das ist sein Teil und auf den haben wir keinen Einfluss. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn machen? Wir sind ja nicht Spielball vom Schicksal und wir glauben nicht so an eine Vorherbestimmung, dass alles doppelt vorherbestimmt ist und wir gar keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Schon einmal, wenn wir jetzt gerade den Text anschauen. Was können wir machen, wenn wir in der Wüste sind? Was können wir machen, wenn wir in diesem Bötli sind? Was machen die Jünger? Haben wir es? Mögen wir uns noch erinnern? Ein Verb, wo wir sagen, du meine Güte, ja schon klar. Sie können nicht anders, aber sie machen es. Sie rudern. Sie haben nicht aufgehört zu rudern. Und offenbar gibt es manchmal nichts anderes, als dass wir weiter rudern. Durchrudern. Bis eine andere Zeit kommt. Der Markus schreibt, ich habe es schon gesagt, Markus 6, 48, dass sie sich beim Rudern abplagten. Wir können das Verb auch mit sich quälen übersetzen. Das heisst, es ist nicht leicht von der Hand gegangen und es war auch nicht sehr ruhmreich gewesen. In diesem Sturm, wo man nicht weiss, wie es rauskommt, zu rudern. Sie hätten können die Ruder in den See schiessen und sagen, ja, das war's, sterben wir. Haben sie nicht gemacht, sie haben gerudert. Und ich bin überzeugt, das ist die Geschichte, die Begebenheit heute ermutigt, zu rudern. Und wenn du nicht machst und wenn du Muskelkrämpfe hast oder was auch immer, hör nicht auf rudern. Es lohnt sich. Es geht ans Eingemachte hier. Es ist eine existenzielle Erfahrung, die Nachtlektion zum Thema Demut. Wenn wir Geschichten und Biografien der Bibel lesen, stellen wir fest, dass dort die meisten Menschen, ebenso wie wir heute, einen Großteil vom Leben rudernd verbringen. Wenn wir das Verb brauchen, dann sagen wir es höchstens, er oder sie rudert zurück. Und dann ist es eher negativ. Oder? Also jemand ist vorgeprescht, der ist auf die Finger bekommen, der hat es eingesehen, im besten Fall, und dann rudert er zurück. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Aufstehen, Essen machen, Arbeit abliefern, Windeln wechseln, Rechnungen zahlen, einkaufen, putzen, Abfall entsorgen, vorbereiten, Überstunden, Routine, Abläufe, mehr Kampf als Glanz, mehr Fighten als Chillen. Und jetzt könnten wir die Liste mit dem Rudern noch fortsetzen. Rudern, Rudern, Rudern. Die weltlichen Sachen gehören offenbar, Klammern auf, seit jenseits von Eden, bis Christus wiederkommt, Offenbarung 19, dazu. Auch dazu. Nicht nur, aber auch. Klammern zu. In einem Leben als Nachfolger, als Jüngerin, geht es nicht, ohne dass wir auch rudern. Natürlich, Gott sei Dank, gibt es auch Hochzeiten in unserem Leben. Tage, die wir dürfen feiern und die wir sollen geniessen. Wo wir ganz entspannt dürfen sein. Ja, wir bekommen Anteil am Festtagsbraten. Praise the Lord. Das gibt's. Und das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat, ich sage es gerne wieder, weil mich das so begeistert, er ist an ein Fest gegangen und wirkt das Zeichen von dem Wasser zu Wein. Er nimmt das Bedürfnis vom Menschen, dürfen Fest zu feiern und von Hochzeiten ernst. Er selber hat ja Fest eingesetzt im Alten Bund. Aber es gibt die Tage, da, wie könnte man dem sagen, da können wir kein Fettnäpfchen ausweichen, auch wenn wir es noch so probieren. Und wir im Nachhinein sagen, wir haben doch nichts falsch gemacht. Entweder ist es wirklich jemand anderes oder es sind Umstände, Sachzwänge, etwas, das wir erben von irgendetwas, wo wir sagen, es ist einfach los oder los. Es gibt die Tage, wo man das Gefühl hat, die grünen Augen aus dem Psalm 23, die gleichen eher an einem hoffnungslosen und an einem gefährlichen Minenfeld. Und das frische Wasser scheint überhaupt nicht da zu sein. Und wenn man das Gefühl hat, da ist es jetzt, dann ist es noch Salzwasser. Wenn wir, das lehren die Jünger hier, wenn wir Highlights wollen, dann kommen wir nicht um Lowlights herum. Das heisst so nicht in der Bibel, Entschuldigung, das ist der Versuch von einer Sichtbarkeitsmachung da. Aber ich glaube, wir haben das alle schon erfahren, oder? Und dann, wenn es da ist, das Highlight, wie nach einer Geburt wahrscheinlich, da kann ich jetzt auch nicht so gut davon reden, aber wenn auch das Kind da ist bei der Mutter, ich glaube, dann ist ganz vieles vergessen von dem, was extrem schmerzhaft war. Im Kinderferienclub werden wir unter anderem vom David, vom Elia, von der Königin Esther hören. Und bei allen drei passt das auch. Keine Hochs ohne Tiefs. Und die Tiefs haben es also zum Teil schon noch in sich. Und ich bin überzeugt, wir können dort mit dem Snack auch noch ein bisschen austauschen. Vielleicht auch über Hochs. Und vielleicht haben wir das Vertrauen, sogar mit jemandem über Tiefs zu reden, was es in sich hatte. Aber ich bin überzeugt, wenn Jesus jetzt da ist, und ich glaube, dass er da ist, dass er würde sagen, hey, kol hakavot, chapeau, wunderbar, du hast dich nicht davon abhalten, von diesem Sturm in deiner Wüste weiterzuwandern, durchzurudern. Well done. Wenn es so ist, Leid und Schmerz, die haben nie das letzte Wort, denken wir daran, unsere Wurzeln können wir verteufeln. Und sie sagen, es ist der Vertrauensmuskel stärken. Und alle, auch nicht so Sportler, wissen, ein Muskel aufzubauen, braucht viel mehr, als dass der schmelzt. Einfach wie Anker in der Sonne, wenn man ihn nicht braucht. Es ist der gleichliche Gott, der den Jüngern dann auf dem See und uns heute unseren Stürmen bettend ganz nöch kommt. In Jesus Christus. Und schauen wir zum Schluss nochmal auf unseren Text, was auf das Ruder, auf das Dranbleiben, auf das Nicht-Aufgeben folgt. Johannes 6, 17b und bis 21. Es wurde Nacht und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa 5 Kilometern zurückgelegt, bis sie immer gelesen hatten. Und jetzt, nach etwa 9 Stunden, rudern, kämpfen, frieren, sich fragen, ob wir überhaupt das Richtige glauben, nass werden, was auch immer. Sie haben sicher keinen Neoprenanzug gehabt. Sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Wann war das letzte Mal in deinem Leben, wo du so dran bist, so kurz vor dem Aufgehen und plötzlich hast du gesehen, wie er kommt? Hast du gemerkt, dass es macht doch Sinn. Und auch wenn du es noch nicht verstanden hast, morgen Luft gewittert. Sie sahen Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Und jetzt ist noch spannend, ihre erste Reaktion, die Angst packte sie. Vielleicht, weil sie sich gefragt haben, ist das eine Halluzination? Die Hoffnung, dass es der wirklich er ist und nicht irgendetwas nochmal, was man gesehen hat. Und dann Jesus, er sagte, habt keine Angst, ich bin's. Nur das. Habt keine Angst, ich bin's. Das reicht. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer oder noch dort, wo sie hin wollten. Nicht irgendwo angeschwemmt, nicht irgendwo im Rechen. Dort, wo sie hin wollten. Dort, wo du unterwegs bist, wo dein Ziel ist. Ist das nicht unglaublich ermutigend? Jesus stellt sich mit dem Ich bin's genau mit dem Wort vor, wo der Mose am Dornbusch schon gehört. Ich bin's. Was für eine Entlastung, was für eine Entspannung. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin der Dabeiseiende. Und einmal braucht Jesus, die formuliere ich dann auch ganz am Schluss, bevor er geht. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Das ist immer wieder das Ich bin. Und dort, wo du es am meisten nötig hast und denkst, wo ist er denn? Ich glaube, dort ist er manchmal am nächsten. So paradox es tönt. Jemand hat mal gesagt, Gott kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Das steht auch nicht in der Bibel, auch nicht in den Sprüchen, aber es hat etwas, oder? Glauben wir das? Wollen wir uns neu darauf einladen? Ganz bewusst in unserem Rudern, in unserem Durchwandern. Freunde, Gottes Einladung, seine Zuwendung, seine Zusagen. All das steht und es lohnt sich. Wenn sie nicht weitergerudert hätten, gäbe es das Evangelium nicht. Und wenn nicht Menschen in allen biblischen Büchern weitergerudert hätten, hätten wir gar nichts. Und ich bin überzeugt, positiv formuliert, wenn wir nicht aufgeben zu rudern, wird das Auswirkungen haben. Nicht nur für uns, sondern auch für Mitmenschen. Weil er uns nicht wird allein lassen in den Stürmen, weil er uns liebevoll sieht, gerade dann, wenn es vielleicht am meisten tosen. Weil er derjenige ist, der uns nach unserem Rudern letztlich sicher und wohlbehalten am Ufer, am Ziel ankommen. Und weil er da ist und der Einzige ist, der unsere Füße wieder auf weiten Raum stellt und auf den Boden trägt.